mit Gott durchs Jahr, mit Gott durchs vergangene Jahr. Ja, das ist vorbei. Aber wir haben jetzt Januar und wir schauen auf das kommende Jahr, dieses 2024. Und es freut uns, dass wir im Heute, im Jetzt schon beginnen dürfen, ein besonderes Jahr in Angriff zu nehmen. Gegenwart, die bestimmend ist für unsere Zukunft. Okay, hier sollte eigentlich nicht nur unser Foto sein, sondern ich habe nicht so viel Platz, um euer aller Foto da zu machen. Denn es ist ein Vorrecht von Ihnen, von uns, die frohmachende Botschaft zu verkündigen. Ja, euch ist es gegeben, hier unter den schweizerischen Einheimischen, Ureinwohnern, das Evangelium zu verkünden. Und uns da, wo Gott uns gerade hinstellt, im Wort, ja, in der Tat, aber besonders auch im Leben. Ja, alles, was ihr tut, das tut als des Herrn. Alles, was ihr spricht, soll ein Ausspruch Gottes sein. Und wir wollen nicht vergessen, dass das alles zum Lobe Gottes dienen soll. Ich wünsche dir, überall einen Wohlgeruch Christi zu hinterlassen, so wie da der Apostel Paulus, da wo er hingekommen ist, und sei es unter der Mannschaft in einem schiffbrüchigen Schiff. Überall hat er sich zum Motto gesetzt, ein Wohlgeruch Christi zu sein. Eine kleine Vorstellung von uns als Familie. Ich bin verheiratet mit Nadia. Nadia ist eine gebürtige Ukrainerin, und damit ihr wisst, wo in der Ukraine, hier müsste da die so ungefähr 200 Kilometer in Richtung Polen von Richtung Polen, sodass sie nicht direkt jetzt betroffen sind vom Krieg. Ich bin als Missionarssohn von Erich und Jutta Schäfer in Uruguay geboren. Dort habe ich die erste Zeit meines Lebens verbracht. Anschließend sind wir als Familie nach Argentinien gekommen, wo ich die Sekundarstufe zu Ende gemacht habe. Danach nach Deutschland, wo ich bei meinen Großeltern gelebt habe, dort Zivildienst, danach ein Studium. Biochemie habe ich studiert, aber immer in dieser Zwischenzeit auch missionarische Einsätze gemacht in die Ukraine. Gott schreibt Geschichte. Gott hat es so gemacht, dass zwei ganz verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Kontinenten sich doch durch Gottes Führung 2008 verheiraten konnten. Und dann sind wir nach Deutschland 2013, sind wir dann ausgereist nach Argentinien, von wo wir dann seitdem sind. Wir haben einen kurzen Abstecher 2022 in das Missionswerk Mitternachtsruf in Riberalta gemacht, dort zum Kinderheim, wo auch wir die anderen Missionare dort von euch aus kennengelernt haben, und auch wieder hat uns Gott zurückgeführt. Ich möchte gerne mit euch ein paar Bibelstellen betrachten, Matthäus Kapitel 3, Verse 1 und 2. Matthäus Kapitel 3, die ersten beiden Verse. Da heißt es: In jenen Tagen aber erschien Johannes der Täufer und verkündigte in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Interessanterweise hier steht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und wenn wir da ein paar Blätter weiterblättern, in Kapitel 4, Vers 17, sehen wir, dass der Herr Jesus aufgetreten ist. Da heißt es in Vers 17: Und von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wieder eine Seite zurück, bleiben wir mal bei Johannes der Täufer. Der hat dann gesagt: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Das ist die große Herausforderung. Und ich habe mich gefragt, warum sollte man denn den Weg bereiten vor den Herrn? Ist er nicht mächtig, sich selbst den Weg zu bahnen? Und die Antwort ist natürlich. Aber er möchte gern, dass du und ich es uns bewusst wird, dass wir dem Herrn der Herren, dem Gott aller Götter, dem Schöpfer, nicht nur des Universums, sondern von einem selbst in Anspruch nehmen. Ihm einen zubereiteten Weg machen. Und wie geschieht das, ist die Frage. Warum? Wie? Und die Antwort gibt uns auch der Johannes, indem er gesagt hat, alle die, die ihre Sünden bekannten, die hat er getauft. Und nicht nur das, er sagte, ich taufe euch mit Wasser, aufgrund dessen, dass ihr eure Sünden bekennt, aufgrund dessen, dass ihr die Wege des Herrn ebnen wollt in eurem Leben. Aber es wird einer kommen, der nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, aufgrund des Sündenbekenntnisses, aufgrund des Eingeständnisses, ich brauche den Herrn Jesus. Ich nehme in Anspruch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz auf Golgatha. Sicher, es gab auch eine Menge Zuschauer. Wenn wir da Matthäus 3, Vers 7 sehen, da sehen wir, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zu der Taufe gekommen sind. Da heißt es, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen ganz freundlich, ganz nett, hier steht Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Es ist interessant, da kamen noch andere Leute hinzu. Aber ich glaube nicht, dass sie sich gedemütigt haben und in die Schlange der Sünde eingereiht haben. Sie kamen nur, um von Weitem zu beobachten. Wie wir in Johannes lesen, von Kapitel 1 auch, sie kamen, um Bericht zu erstatten, denen, die, von denen sie gesandt sind. So sehen wir, dass sie vielleicht von außen gesehen dem zugestimmt hat, was Johannes der Täufer gesagt hat. Aber sie wollten sich nicht identifizieren. Vielleicht taten sie Buße, aber sie wollten nicht diesen Weg gehen. Deswegen nennt der letzte der großen Propheten, wie Jesus Johannes nannte, auf dieser nette Weise. Aber er fordert sie gleichzeitig auf, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und das ist auch gleichzeitig eine Brücke zu uns. Im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es geht nicht nur darum, ein Lippenbekenntnis aufzustellen. Es geht darum, die Kraft des Evangeliums wirksam lassen im Leben. So heißt es auch im 2. Korinther 5, Vers 9. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es, man könnte sagen, im Himmel oder auf Erden. Wenn man es wörtlich liest, da heißt es, 2. Korinther 5, Vers 9, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Lesen wir die Verse davor, heißt es, daheim bei ihm, bei Gott, das heißt in seiner Nähe, oder nicht daheim, das heißt noch auf dieser Erde. Deswegen habe ich das so geschrieben. Also es ist wichtig, dass wir schon hier lernen, mit Gott zu leben. Dass Gott keine Randfigur in unserem Leben ist. Warum? Weil wir eigentlich der Tod nur eine Fortsetzung ist von unserem Leben hier. Zwar werden wir verwandelt werden, wir werden ihn schauen, wir werden ein ganz anderes Umfeld haben, aber das Herz müssen wir schon hier und im Heute überprüfen, sodass wir mit ihm wandeln. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 3, da heißt es noch, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief Christus, des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Also hier heißt es ja durch uns Apostel ausgefertigt. Und ich möchte es übertragen auf euer Leben, auf mein Leben. In deinem und meinem Leben hat Gott Menschen gebraucht, um das Evangelium zu dir zu bringen. Und nicht nur das Evangelium in seiner Grundform, sondern auch dich, nachdem du durch den Heiligen Geist wiedergeboren bist, dich auch zu formen, dich auf den Weg weitergehen zu lassen, Schritt für Schritt, durch das Wirken des lebendigen Gottes. Und dieser Brief Christi, den der Heilige Geist auch heute mit dir schreibt, möchte Gott gebrauchen, damit es gelesen wird von jedermann, von Menschen in deinem Umfeld. Menschen sollen, wie es in Matthäus Kapitel 5 heißt, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel Gott preisen. Und das möchte ich auch gerne, dass es heute Abend zur Geltung geht. Wir können von dem Herrn Jesus lernen. Wir waren im Matthäus-Evangelium, ein paar kurze Verse noch, und dann möchten wir auch gleich einsteigen in Gottes Tun, auch über unsere Landesgrenzen hinaus. In Matthäus Kapitel 4, Vers 18 heißt es, als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Also er ging entlang, er sah, und jetzt kommt es, und er spricht zu ihnen, folget mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus und so weiter. Gut, wie wir sehen, ist der Herr Jesus ist gelaufen, gegangen, da wo Gott in seiner Souveränität ihn haben wollte. Er befand sich in Galiläa und er bewegte sich um den See von Galiläa, um den See Genezareth, da ging er entlang. Dann sah er zwei Brüder, er sah Menschen. Er sah diesen Simon, genannt Petrus, seinen Bruder Andreas, und nicht nur, dass er sie sah, und grüß Gott sagt, ja, sondern er spricht sie an, nicht nur mit einem Gruß, sondern er spricht sie ganz besonders ein. Er berief sie. Und dann geht er weiter. Im Grunde genommen sollen wir es auch so tun. Wir sollen oder sind von Gott in ein Umfeld gestellt worden. Wir haben Menschen rings um uns. Und Gott möchte, dass wir ein gutes Miteinander haben. Aber besonders, dass wir sie auch berufen. Mit dem Ruf Christi, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann nicht nur da stehen bleiben, sondern mit ihnen auch des Weges weitergehen und weiter die Werke Gottes tun. Also, mit Gott unterwegs. Gehen, wo Gott uns auch hinstellt. Hier im Jahr 2022 waren wir in im Norden von Bolivien, in der Nähe von Riberalta. Das ist ein Dorf weiter im Urwald, in der Departamento Beni, im Bundesstaat oder hier Kanton Beni, so sagt man wohl hier. Ja, gehen. Aber dann auch sehen, wo Gott uns hinstellt, was Gott will, dass wir sehen, sprechen mit den Menschen in unserer Umgebung und dann auch weitergehen. Wie führt Gott? Wie oft wird diese Frage gestellt in Freizeiten, bei Jugendlichen, auch bei Älteren? Wie führt Gott? Und ich möchte an unserem Beispiel auch euch eine Brücke schlagen und sagen, Gott führt jeden besonders. Aber er führt durch das Wort und auch durch gewisse Umstände. Gott hat uns Bolivien aufs Herz gelegt, schon im Jahr 21, als noch Corona groß war, da wo wir noch eingeschlossen waren. Und wir haben uns aufs Herz gelegt bekommen, nach Bolivien uns mal zu erkundigen, wie es da steht. Wir haben gehört, da gibt es vom Mitternachtsruf, ja von unserer Mission, ja von eurer Mission, ja ein Kinderheim. Und dann dachten wir, das wäre mal interessant, dorthin zu kommen. Und wir waren auf einer Reise, Missionsreise im Norden von Argentinien unterwegs und wir haben die Tickets schon gekauft, wie ihr unten sehen könnt, wurden sie ausgestellt im 10. November. Also Tickets waren gekauft, aber irgendwie war wie eine Wand vor uns die Umstände, wo wir dann fragen, Herr, ist das dein Wille? Denn es war so, dass wir unser Visa beantragen mussten in Cochabamba und wie uns mitgeteilt wurde, ist es nötig, verschiedene Ämter, die Polizei, die verschiedenen Ämter zu besuchen, um dann diesen Antrag zu stellen. Und für jeden offiziellen Platz bräuchte man ein PCR, ein gültiges PCR. Und wir sind 6 und ein PCR kostet 70, 80 Euro umgerechnet. Ja? Also das wäre nicht machbar. Und kaum 2 Wochen vor unserem Flug, am 20. Januar, kommt eine Eilmeldung. Ebert Hane schickt mir das aufs Handy. Wir waren ganz im Norden. Ich staune und antworte nur, so groß ist unser Gott. Es wurde aufgehoben, diese Verpflichtung. Ja, se suspende la presentación de caneta vacuna. Man musste da nicht mehr diese machen. Also Gott bis in die höchsten Instanzen hat seine Hand und leitet uns. Und es ist so schön, auf geebneten Bahnen zu gehen. So sind wir nach Cochabamba gereist. Und wieder konnten wir nur staunen, wie Gott vor unserer Reise schon alles vorbereitet hat. Dieses Ehepaar, was ihr rechts seht, Isaias und Jessica Rocha, diese Frau Jessica war Mitglied in der kleinen, winzigen Gemeinde, die wir in Buenos Aires besuchen. Und sage und staune, der Isaias war Bibelschüler von Wort des Lebens und hat sich verliebt, hat sie mitgenommen, nach Cochabamba. Und so konnte ein anrufen und sie haben uns abgeholt vom Flughafen. Wir kannten da plötzlich Leute und dann haben sie uns auf das Bibelschulgelände gebracht, Palabra y Vida, wunderschön an einem Hang. Und wir konnten mit ihnen zusammen diese ersten paar Tage verbringen. Und es war so ein Segen, so ein Austausch, wo wir in ihr Leben hineinschauen konnten und sie in unser. Und es entstand gleich herzhafte Freundschaft. Sie lebten wunderschön, gleich am See. Sie haben uns die Paddelboote von Palabra y Vida ausgeliehen, dass wir auch ein bisschen paddeln konnten auf dem wunderschönen See. Aber im Gespräch merkten wir, sie mussten losziehen, um einen Kredit bei der Bank zu holen. Und ich wurde hellhörig, Kredit bei der Bank. Warum? Ja, die Waschmaschine sei kaputt gegangen und sie haben nicht das Geld. Und deswegen haben sie selbst als Missionare vom Wort des Lebens bekommen keinen Kredit. Deswegen hat der Mann Isaias seine Schwester gebeten, dass sie als Garant ist damit. Und wir dachten, wir haben gerade das Geld auch für Visa. Aber Gott ist so treu. Wir wollen das ihnen geben. Und dann, so wunderbar führt Gott. Sie staunten, wir staunten und dann, wie es so ist, ja, wir wollen es gerne zurückzahlen. Dann sage ich, ja, macht diese Freude einem anderen. Ja, Gott wird uns auch versorgen. Gott hat es uns gegeben, wir geben es nur weiter. Ja, es ist so wunderbar zu sehen, Gott hat das letzte Sagen. Gott ist souverän. Hier sind wir dann auch umgezogen in die Serving in Mission, in die SIM, wo wir auch die erste Monate von Februar bis Ende März verbracht haben, wartend auf das Visa. Aber wir haben unsere Zeit auch genutzt. Hier seht ihr, dass es ziemlich anstrengend war, auch Gebetserhörung ohne Ende, denn wir haben gesagt, wir haben jetzt nicht, also gleich am Flughafen wurde uns gesagt, ihr müsst die Quarantäne machen. Als nicht Geimpfte, 14 Tage müsst ihr zu Hause bleiben. Und am nächsten Tag, ich habe das der Anwältin da gesagt, die Papiere macht und sie sagt, ach, wir sind in Bolivien, kommt mit. Und dann die erste Station, gleich die Polizeistation von Cochabamba, die größte Präsidenz von. Und sie natürlich fragen, wann seid ihr ins Land gekommen? Und wir, wahrheitsgemäß, gestern. Und kein Problem, also uns hat das Herz geschlagen, aber Gott ist mächtig, Gott ist groß und wir konnten so das alles erfahren, wie Gott wirkt. Auch konnten wir verschiedene Missionare kennenlernen und das ist so schön, Gemeinden kennenlernen. Hier eine Gemeinde, die auch in der Quechua-Sprache Gott angebetet hat, in der Sprache der dort einheimischen Indianer. Dann auch diesen Daniel und Judy Birke, die während der Regenzeit ihr Urwalddorf in Bolivien verlassen, um dann in Cochabamba sich vorzubereiten, Bibelkurse vorzubereiten, die sie dann wieder mitnehmen, wenn das Klima dort verträglicher wird. Auch da konnten wir mal ihnen über die Schulter schauen. Dann andere Missionare wie Rudolf und Mary Benz, die haben eine Schule gegründet mit Kindergarten und es war im Blühen, aber sie haben gesagt, jetzt endet unsere Zeit hier in Bolivien, wir wollen zurück, in diesem Fall nach Deutschland. Und es fehlen verantwortungsvolle Mitarbeiter. Ja, aber wir hatten andere Pläne. Aber ja, es mangelt, wenn ihr einfach einen Blick dafür bekommt, wie groß der Bedarf ist von Menschen, die Gott hingegeben sind, aber auch geführt werden. Unten zum Beispiel Rick und Rebecca Bartons, sie wollten genau dahin, in den Urwald. Aber Gott hat ihnen ein Mädchen gegeben, ich glaube, die hieß Elisabeth, diese Kleine, die daneben ist, und die ist Epileptikerin, aber so Epileptikerin, dass sie aufhört zu atmen. Und da hat Gott ihnen dadurch gezeigt, dass sie nicht in den Dschungel gehen können. Er ist Pilot und so lernt man Gott in verschiedenen Situationen kennen. Und manchmal versteht man Gott nicht. So eine wunderbare Familie, solche Zukunftsperspektiven, wie wir denken konnten. Aber Gott ist souverän. Er leitet und lenkt auch durch die Umstände. Und so konnten wir auch dank dieser Familie auch sehr viel Einblick haben in ihr Leben, zusammen austauschen. Weiter geht's auch. Endlich nach dieser Zeit in Cochabamba konnten wir auch das Visa erhalten und wie geebnete Bahnen halt so sind. Ja? Wir steigen in ein Flugzeug und eine Bank vor uns, das hätten auch ganz woanders sein können, steigen noch eine deutsche Familie ein. Und sie beschenken uns zu unserem Glück von den ganzen Kindern eine ganze Tüte Haribos. Oh, das war toll. Ja? Also die waren unterwegs nach Guayara Merin, das sind ungefähr 100 Kilometer von Riberalta, um dort in einer eher russlandsdeutsch geprägten Mission auch dort Schule und so weiter machen. Also es ist so schön, Kinder Gottes, wir dienen dem gleichen Herrn. Wir arbeiten unter verschiedenen Namen, ja, verschiedene Organisationen, aber diese Organisationen sind Schall und Rauch. Mein Name bleibt in Ewigkeit. Ja, wir stehen vor dem gleichen Herrn und das ist so schön, wenn wir das sehen und auch miteinander arbeiten. Hier wurden wir abgeholt von der Familie Hanisch. Ja, Eberhard, Rosmarie, Obed sieht man oben. Hier ist das der Eingang zum Missionsgelände. Und Gott ist so wunderbar. Wir konnten da wirklich auch den Segen Gottes erfahren. Wir staunten hier, das Haus dürft ihr bewohnen. Ja? Und das war dann von der Familie Fürst. Und da meine Kinder waren begeistert. Da waren noch alle Spielsachen da. Ja? Und so können wir sehen in den Kleinigkeiten, wie Gott entschädigt. Ja, wir haben zurückgelassen in Buenos Aires unsere Spielsachen, um dieses Jahr, was wir auch gesagt haben, dieses Jahr wollen wir Gott in Bolivien dienen. Und Gott ist so wunderbar und so groß. Na gut, es gibt auch nähere Umgebung kennenzulernen, viele neue Früchte, Kokosnüsse ganz links, Mitte, Papayas, Bananen, Stauden, dann auch die nähere Umgebung. Es gab ein Äffchen, der auf dem Gelände selber, da ist ja ziemlich groß sind, und auch Richtung dann dem Fluss hat meine Frau da auch diese zwei Frauen kennengelernt. Gemeinde, sehr wichtig. Wir sind berufen, Gott hat seinen Sohn gesandt, um Gemeinde zu retten. Gemeinde, in der du auch bist. Und das ist so wichtig, dass uns am Herz liegt, Gemeinde. Und wo immer du auch hinkommst, in deine Ferien und Urlaub, dann sag, ich möchte nicht Urlaub von Gott machen. Ich suche in diesem Ferienort auch Gemeinde. Und wenn sie andere Sprache sprechen, egal. Irgendwie Hände und Füße ist, aber es ist so wohltuend. Sagen, ich grüße euch von der Schweiz. Boah, das ist doch was. Was? Es ist so wohltuend, Gemeinde. Wir gehören zu einer Familie. Hier haben wir auch die Gemeinde kennengelernt, die ihre Ursprünge auf dem Missionsfeld Mitternachtsruf in Riberalta hat und dann mit der Zeit auch rausgegangen ist, hier schräg gegenüber von der katholischen Kirche in dem zentralsten Plaza, also mitten in Riberalta, da ist sie. Und da ist auch unten dieses Gebäude links, es tut mir leid, der Präsenter, Laser funktioniert nicht so gut, oder ich kann es nicht bedienen, das ist eher die Wahrheit. Das da unten ist die Bücherei vom Mitternachtsruf. Ja, da mitten im Zentrum, da ist die Bücherei. Und in dieser Gemeinde gab es einen Ältesten, da gab es einen Pastor, da sehen wir Toni oben mit den Kindern etwas vorsingen. Wir waren begeistert. Gott arbeitet und der Toni und Brigitte, so wunderbare Menschen, die sich einbringen in der Gemeinde, zusammen auch mit Obed, Rebecca. Also haben wir gedacht, hier auch waren wir Teil einer Taufe, die ungefähr 100 Meter von der Gemeinde in so einer Art öffentlichen Schwimmbad. Aber unsere Frage war, lieber Vater, ist diese Ortsgemeinde dein Wille jetzt für uns als Familie? Denn die Umstände sind auch ein bisschen kompliziert. Wir brauchten 3 Taxis, um dorthin zu kommen. Und wir wollten wirklich so oft wie möglich auch in der Gemeinde sein. Es sind leider nur Motorradtaxis, ja. Und wir sind 6 Leute, so 2 Passagiere auf diesem Taxi, 2 auf diese und die kleine Johanna müsste noch auf mein Taxi dann kommen, ja. Und dann würden wir mit 3 Motorrädern jede Veranstaltung zur Gemeinde fahren. Und so haben wir gedacht, Vater, ist das wirklich dein Wille? Und dann gingen wir spazieren und trafen so eine Gemeinde. Und dann dachten wir, nichts los da, kein Schild, nichts sieht man, wo die Veranstaltungen sind. Und plötzlich ruft uns der Nachbar auf dieser Seite, von wo aus das Bild gemacht worden ist, Sie da, klatschen Sie nur kräftig, da auf der linken Seite, da wohnt einer. Und dann klatschten wir und dann erfuhren wir, wann der Gottesdienst ist. Dann haben wir erst die Nacht, den Abendgottesdienst, da waren ganz wenig Leute da, so 8, 9, 10 Leute. Am nächsten Tag dachten wir, na gut, nächsten Sonntag werden wir da sein. Dann saßen wir da und wir staunten, die Gemeinde ist ziemlich voll, so um die 100 Leute wahrscheinlich. Und da saßen wir da und dann plötzlich nähert sich eine Frau von hinten auf mich zu und sagt, kannst du die Predigt halten? Den wir eingeladen haben, ist nicht gekommen. Und ich sage, Herr, wir sind zum Dienen gekommen, ja. Wir wollten nur gucken, ja. Aber und so öffnet Gott Türen. Nachher haben wir auch Elisabeth, eine Schweizerin, die einen Mann, einen bolivianischen Mann geheiratet hat, einen gesegneten Dienst auch unter Taubstummen. Das sind die ganze Taubstummengruppe dieser Gemeinde gemacht hat. Der Mann ist an Covid gestorben. Gott hat so geführt in seiner Souveränität und sie ist dann wieder zurück in die Schweiz gefahren. Sowohl auch Jenny, das ist auch die neben Nadja, neben meiner Frau Nadja steht, Jenny, sie hat auch ihren Mann verloren, der arbeitet bei der Mission Suissa, Schweizer Mission, die ungefähr 2 Kilometer von der Missionsstation von Riberalta entfernt ist. Diese 2 Todesfälle, Leiter der Gemeinde, und jetzt erscheinen wir. Sie haben das als Gebetserhörung genommen und wir haben es als Bestätigung gehört. Da können wir 10, 15 Minuten laufen, hinkommen. Ehre sei Gott. Ja, das war dann so schön. Und dann war es uns so ein Vorrecht, zusammen mit den Einheimischen dort zu dienen. Ja, hier eine Familie. Wie gesagt, davor, der im unteren Bild rechts von mir steht, das ist Medardo, der ist der Bruder von diesen 2, die ich eingekreist habe. Einmal Mercedes in der Mitte, die ist verantwortlich für Kinderevangelisationsbewegung, aber Libo Pen heißt das auf Bolivianisch. Ja. Diese Kinderevangelisation, und das ist eine in dieser Gemeinde auch eine Zubereitung von lauter Helferinnen von diesen Kinderevangelisationsbewegung. Oben Baby, so heißt sie, kann nichts dafür, das waren die Eltern. sie leidet unter Lupus, Gelenkschmerzen, aber sie hat diesen Testimonio, sagt man, wenn man so läuft, dann wird ein Stab überreicht einem anderen Läufer, der hinterherläuft, weil es jetzt ein Staffellauf, ja, diese Staffel, Staffette oder Zeugnis wird es auf Deutsch, Spanisch genannt, genommen von dieser Elisabeth, die nach in die Schweiz gereist sind. Wir konnten gerade ihre Verabschiedungsfeier noch miterleben. Sie, trotz ihrer Krankheit, trotz ihrer dadurch Behinderungen, dient sie Gott mit solcher Freude und Hingabe. Das ist ein Zeugnis, wo wir lernen können. Wir, die wir alle, das ein oder andere gesund sind, ja, wo dienen dem Herrn mit Freuden, trotz Hindernisse. Das ist so wunderschön. Was macht man als Missionar in Riberalter? Nicht immer ist es so, man stellt sich vor, hier in der Mitte, man steigt auf dem Motorrad, braust durch den Urwald, die Affen rechts und links liegen lassen, ja, dann überkreuzt man, überquert man so Flusslaufe hier in einer Fähre, ganz unten rechts seht ihr meine Frau, nicht so eine gute Idee mit Weißen, das sieht man nicht, aber das ist alles braun, hellbraun geworden von der Erde, riesen Staubwolke. Ich war der schmutzigste Prediger, ich hatte ein weißes Hemd an, stell dir vor, und dann diese, weiß nicht wie viele Kilometer durch den Urwald auf dieser Weise gefahren, da war nur noch ein hellbraunes Hemd da. Also, aber so dankbare Leute, hier links ist diese Gemeinde, die konnten wir mehrmals besuchen und sie haben uns auch eingeladen für ihr Anniversario, das ist das Jubiläum von ihrer Gemeinde. Leider konnte ich da nicht mitmachen, hinkommen, weil ich einen anderen wichtigen Termin hatte. Aber nicht immer ist es so, aber es kann so sein. Aber Gott möchte, dass wir Menschen prägen, wo Gott uns auch hinführt. Ja? Und hier auch hier auf dem Missionsgelände vom Mitternachtsruf, das ist so wunderbare Arbeit hier, da kommen nach der Schule sind dann um die 120 Internatler, die wir betreuen können in kleinen Gruppen und es ist immer wichtig, diese Prägung. Sie sind Teil von uns. Wir können sie auch einladen. Unten hat Evelyn ihre Schulklasse eingeladen, von denen, die auch im Internat sind. Denn wir haben die Kinder in die Schule von dort geschickt. Das war eine interessante Herausforderung. Gibt viele Geschichten zu erzählen. Sie hatten so mehr oder weniger ein Jahr Urlaub. Aber deswegen war es umso mehr Gebetserhöhung, dass sie jetzt hier sein können, weil sie mussten das alles nachholen, als wir wieder zurück in die deutsche Schule in Argentinien gekommen sind, das Jahr 2023. Und wir haben Gott angefleht, dass sie doch keine Prüfung, also in ein Quadrimester, ein Trimester, nicht bestehen. Weil dann heißt es nachholen im Dezember und unser Flug war gebucht für den 6. Dezember und die Prüfung wäre nach. Also Gott, erbarm dich. Ja? Und Gott ist so wunderbar und er hört Gebet. Auch er bereitet uns vor ein Leben lang, damit wir das, was wir sind und haben, uns auch einbringen können. Da fragt man sich, wozu war es denn gut, dass ich Biochemie studiert habe? Ja. Anschließend nach dem Biochemiestudium zu den Ältesten der Gemeinde gegangen bin und gesagt habe, ich möchte gern Bibelschule machen. Sie gucken mich so an und sagen, jetzt hast du 10 Semester studiert, jetzt arbeite endlich in dem Beruf da. Okay. Und durch den Gehorsam, sich untertan tun zu der Obrigkeit, die von Gott eingesetzt, über einen gesetzt wird, hat Gott so toll gewirkt. Ja, wir haben Elterngeld bezogen nach diesen 4 Jahren, wo ich die Doktorarbeit noch gemacht habe, hat unser erster Sohn uns das erste Bibelschuljahr, weil anschließend hatten die Ältesten der Gemeinde doch ein Jahr zu unserer Bibelschulzeit, ja, hat unser Ältester unser erstes Bibelschuljahr finanziert, weil das ja 12 Monate im Durchschnitt und unsere zweite Tochter, also Gott tut Wunder, unser drittes Jahr. Und so konnten wir da auch Englisch unterrichten, unten auch in der Sekundarstufe über Abtreibung reden. Und auch mit dem Direktor hatte ich einen ganz anderen Umgang. Als er erfahren hat, dass ich Doktor der Biochemie, da hat er immer gesagt, Herr Doktor, und dann stolzierte er immer ganz stolze Brust neben mir her. Also es ist doch, Gott gebraucht das. Zu ihm habe ich gesagt, zu meinen Freunden bin ich Daniel, aber ich kann auch Doktor, weil er so ein bisschen auf die Titel geachtet hat. Aber das ist ein anderes Thema, ist auch lange. Aber sowohl bei größeren wie auch kleineren, Gott möchte uns gebrauchen. Und es ist so schön, dass wir auch die verschiedenen Aspekte des Christseins ausleben. Und eine dieser Auslebungen ist auch die Gastfreundschaft. Steht in Hebräer 13,2. Könnt ihr nachlesen. Da heißt es, der Gastfreundschaft vergesst nicht. Das gilt auch für die Schweizer. Ja, das ist zwar mein und meine Privatsphäre, aber es ist so wohltuend, wenn ihr mal einen Neuen hier unter euch seht. Ja, Sonntag. 11 Uhr. Pünktlich hört es auf. Dann sagt ihr, ich nehme immer als Beispiel eine Gemeinde in Detmold. Da war ich nach dem Gottesdienst am Rausgehen und hatte schon 3 Einladungen, das Mittagessen mit jemandem zu haben. Ich war baff. Aber das ist so eine schöne Geste, sich näher kennenzulernen. Nur als Tipp. Wir haben auch gerne Leute eingeladen. Hier sind die Köche von der Mission bei uns. Und wir waren auch gerne bei anderen Leuten, wenn sie uns eingeladen haben, hier ganz ärmliche Umstände hier, diese Frau war hochverschuldet oder ist hochverschuldet und in dieser Art und Weise verschuldet, dass man ihr nicht helfen kann, denn sie ist unter einem Wucherer gekommen, da gibt es nur über Gericht und das will sie nicht und von daher bleibt sie Schuldner ihr Leben lang. Ihr Mann, Ehemann, ein ehemals ganz aktiver Christ, in Anführungsstriche, weil er ist abgefallen und jetzt misshandelt er sie, also eine ganz schwierige Situation von Leben dieser Frau. Und trotzdem, Gastfreundschaft. Dann auch Besuchsdienst, Krankenbesuche. Wie wichtig ist das? Hier auch, ist komisch, dass das ja, so ein russischer Name ist. Irina heißt die ältere Frau, die da liegt. Alt, eine Verwandte von der zweiten, die neben meiner Frau ist, verwandt von der Gemeinde ist die Frau und sagte, die kennt Christus nicht, sie ist katholisch, sie ist aber am Sterben, ob wir sie nicht besuchen könnten. Und dann sind wir bei ihr und hat zwar nicht Jesus angenommen, obwohl wir es ihr so klipp und klar erklärt haben, aber sie hatte Angst, das, was ihr vertraut war, Katholizismus, loszulassen, um allein Jesus zu ergreifen. Es tat uns weh, aber wir konnten nichts weiter, als es ihr sagen. Aber wie froh waren wir, dass zwei Monate später wie in der Gemeinde erfahren haben, diese Frau ist gestorben, aber vorher kam noch jemand und hat ihr nochmal das Evangelium und sie hat es angenommen. Und ihr Leben wurde so verändert, dass sie nicht mehr geklagt hat, wie sie früher geklagt hat und so verändert, dass die Verwandten wollten, dass die Gemeinde sich kümmert um den Sepelio, also die Beerdigung. Und so war noch eine Möglichkeit, auch in der Beerdigung zu den ganzen Nicht-Christen-Verwandtschaft das Wort Gottes zu predigen. Hier auch diese andere Frau Marina, durch Zucker, Diabetes, beide Beine amputiert bekommen. Schwierigkeiten, wie kommt sie jetzt zur Gemeinde? Aber versteht es nicht nur dort, es ist überall in der ganzen christlichen Gemeinde so, dass es eine Pflicht ist, auch von Christen. Für den einen ist es mehr, der hat die Gabe, aber auch ein, der nicht begabt ist, hat ein Telefon, mit dem er mal kurz einen Anruf tätigen kann. Und das tut so gut. Ja, auch Besuch hier in öffentlichen Altersheimen, seid froh, dass ihr nicht unten so ein Zimmer lebt wie hier. Ja. Es ist wunderbar zu sehen, dass man mit einer ganz einfachen Handhaltung Menschen trösten kann in ihrer Einsamkeit, in ihrer Alleingelassensein. Sicher, nicht alle verstehen da wieder was, es ist halt so. Aber trotzdem sollte unser Licht leuchten, damit Menschen unserem himmlischen Vater begegnen können. Und es ist auch so schön, hier zum Beispiel diese Frau, die oben hier der Neubau von Mädcheninternat, finanziert durch Spenden von euch. Ja, das ist alles eine Einheit. Wir arbeiten zusammen, das ist, was ich so gerne betone. Ja? Und hier ist neben meiner Frau eine Frau, die war als Kind, sie ist sehr katholisch, im katholischen Elternhaus, als Kind wurde sie in dieses Internat steckt, weil die Eltern sahen, wenn, da wird jemand etwas aus sie. Ja, das ist sehr förderlich für sie. Aber sie haben gesagt, dass der Nachteil ist, sie machen Gehirnwäsche da. Und dann hat sie immer ihre Ohren verstopft vor jedem Mal, wenn man die Bibel geöffnet hat. Da wollte sie nicht zuhören. Aber als kleines Mädchen fand sie doch spannend die Missionarsgeschichten. Da sagt sie, da lesen sie nicht die Bibel, da erzählen sie Missionarsgeschichten. Und da war sie plötzlich, hat sie dann zugehört. Und so konnte Jesus sie erreichen, der Heiland sie erreichen und ihr Leben verändern. Und jetzt ist sie eine leitende Persönlich von ganz nördlichen Teil von Bolivien. Und sie saß einmal in diesem Kinderheim als Mädchen dort. Also Gott schreibt Geschichte. Hier Toni hat ihren Humor nicht verloren, wie ihr rechts seht, ja, jetzt Indianerin. Ganz unten links, ja, die Schweizer Mission haben wir auch mal besucht, so nah beieinander, haben andere Schwerpunkte, aber es ist so schön zu sehen, wie wir demselben Herrn und Heiland dienen. Auch die Gemeinde neu fördern und sie selbst sind darauf gekommen. Wir haben vor 3 Jahren vor der Pandemie, vor Corona noch Evangelisationen gemacht, aber jetzt schon seit so langem nicht mehr. Jetzt haben wir euch als Missionare und jetzt wollen wir nochmal einstarten. Ja? Und dann haben sie so eine Plane aufgebaut und wir sind dann auch von Haus zu Haus gegangen, Einladungen verteilt. Gott tut seine Arbeit. Und ich möchte es betonen, Gott stellt uns in ein Team. Ja, hier, das ist immer das, was ich betone. Wir sind keine Einzelkämpfer. Oben jetzt die Bilder sind alle von Riberalta. Unten Stefan, Carina, Beize, mit denen wir letztes Jahr und sonst jetzt auch zusammenarbeiten. Wir sind ja hauptsächlich in Argentinien unterwegs. Aber mutmachend mit den verschiedenen Begabungen. Ohne das Organisationstalent von Rosemarie, ja, das brauchen wir dort auf dem Missionsfeld. Oder auch der neben mir da im Rollstuhl sitzt, dann sagt man sich, oh, ein, der im Rollstuhl sitzt. Und Brigitte hat Kontakt zu ihm und hat gesagt, dieser Mann, Pablo heißt er, ja, der hat so aufs Herz Kinderarbeit, diese, was ihr oben seht. Und er wohnt so ungefähr einen Kilometer, guten Kilometer, ein bisschen mehr als einen Kilometer weit weg. Aber jeden Samstag hatte ich dann das Vorrecht, ihn von dort abzuholen, ihn aufs Missionsgelände zu schieben. Und dann hat er Jungs betreut. Und das berührt mich fast zu Tränen. Ein Mensch mit Behinderung, gewillt, Gott zu dienen mit dem, was er hat. Und Gott segnet ihn. Freude, wie wäre es, wenn er deprimiert, keiner besucht mich. Nein, er ist aktiv. Er ist zwar, und jetzt hat er sich dann überlegt, ob er irgendwie einen Motor noch, aber das ist schwierig mit seinen Sachen. Aber deswegen, ich möchte euch Mut machen. Ja, das wäre aber alles unvollständig, denn wir arbeiten zusammen mit den Menschen in Deutschland auch. Sie sind wie, wir sind ein Team, ja, hier zum Beispiel nur stellvertretend, oben, als wir in der Bibelschule waren, haben wir auch den Hauskreis in einer Gemeinde in Detmold besucht und die Freundschaft ist bis heute gewesen. Dies ist das Bild, was wir im Dezember noch zur es war schon fast vor Neujahr. Ja, Freundschaft bleibt. Oder hier eine Frau, stellvertretende für viele, die es aufs Herz gelegt haben, obwohl sie nicht verwandt mit uns sind, uns trotzdem monatlich mit ihr 50 Euro zu spenden. Und das ist so schön, dass wir ein verlängerter Arm sind von Menschen, die ihn es aufs Herz gelegt hat. Oder der Mann unten, treu hat er einen Teil von seiner Rente. Er hat gesehen, bevor ich geboren wurde, im selben Jahr, wo ich geboren wurde, es läuft mir die Zeit davon, die großen Taten Gottes zu erzählen. Also als im Jahr, wo ich geboren habe, hat er eine zusätzliche Arbeitsstelle bekommen bei der Polizei und diese hat ihm eine Rente von 250 Euro pro Monat beschert, seitdem er Rentner ist. Und seitdem wir rausgegangen sind auf das Missionfeld, hat er uns diese 250 im kompletten Umfang uns immer gespendet. Das bewegt einen. Jetzt ist er ins Altersheim, jetzt kann er nicht mehr spenden, aber sowas bewegt mich. Und wenn wir ihn dann letztes Jahr, 23, als wir dann in Heimaturlaub ihn besuchen konnten im Altersheim, das ist so mutmachend. 23 in Argentinien. Was machen wir als Missionare in Argentinien? Nur ganz im Überflug. Ja, mein Vater ist jetzt dort gewesen, hat eine Menge Traktate gedruckt, hier die Heidelberger Druckmaschine, also er ist zwei, der rechte Hände hat, ich habe die zwei linken bekommen. Also er druckt und wenn wir dann wieder als Familie zurückkommen, da werden sich die dann so in diesem Zustand, wie sie dann links sind, in dem abwiegen, binden und so weiter. Das ist auch eine Tätigkeit, Routinearbeit. Nicht immer macht man das, was einem Spaß macht, aber es ist notwendig. Ja? Und dass die Literatur doch ein Segen sein möge für die verschiedenen Ortschaften, wo es hinkommt. Aber ganz wichtig ist immer, ein Missionar gehört auch in die Gemeinde. Und wir bringen uns da in diese kleine Ortsgemeinde, wo Gott uns hingestellt hat, ein. Es ist nicht dieselbe wie Stefan. Stefan hat eine Gemeinde, wir sind als Familie in einer anderen. Und wir wollen Gott dienen und hier auch zusammen, deswegen sage ich immer Teamarbeit, zusammen sind da ganz links der im grünen Hemd. Das ist einer aus der Bibelschule von Wort des Lebens. Also Hilfe auch von dort. Hier unten sind die Teenager in unserer Wohnung, spielen da gerade, haben wir sie auch eingeladen zu uns nach Hause. Also es ist so ein Zusammensein. Auch gibt Gott immer Möglichkeiten, auch verschiedene Orts an Bibelschulen zu unterrichten. Hier ganz links, ganz im Norden Argentiniens, auch durch ganz Argentinien, durch Internet ist die Arbeit möglich. Wenn möglich, versuche ich auch meine ganze Familie immer mitzunehmen. Menschen müssen erreicht werden mit dem Evangelium. Wie gesagt, diese Traktate, ja, wo man sagt, immer eintönige Arbeit, aber dann ruft mich einer an, große Bestellung, und dann, wo geht's denn hin, diese Traktate? Ja, ich bin Pastor einer in dem großen Gefängnis in der Südstadt von Buenos Aires. Und dann sage ich, toll, ich bin ja begeistert. Und dann sagt er, ja, komm mal mit. Und da war es so, die Geschichte ist zu lang und zu schön, aber da konnte ich vor 500 Gefangenen reden, ja, und die loben Gott mit einer Stimme da gewaltig. Ich weiß nicht, wie viele von den 500 jetzt wirklich eine Beziehung mit Jesus haben, aber es ist so ein Vorrecht gewesen, dass ich mit ist super organisiert, da Leiter von immer Gruppen von Zehner, von einem ganzen paar Bijon, mit denen man sprechen konnte. Menschen, die Gott uns zusammenführt, oder dieser, der ist eigentlich Analphabet. Warum zeige ich ihm da ein Blatt? Ich bringe ihm das Lesen bei, oder ich habe versucht zumindest. Ja? Also manche Sachen sind nicht so einfach, aber Gott möchte handeln. Unterstützen von Gruppen, Gemeinden, hier eine Männergruppe im oberen Bereich. Man mag denken, der Weiße da, der ist irgendwas Wichtiges. Nein, ich bin nur der Besucher. Der wirkliche Leiter von dieser Gemeinde, das ist der ganz Rechte, ein Mann Gottes. Ja, oder unten, wo Gott uns einfach auch Herausforderungen schenkt. Wo sie sagen, das war das Ehepaar, welches mich beherbergt hat. Und dann sagen, jetzt besuchen wir jemand. Und Gott hat da die Herzen geöffnet. Erleben, Gott macht's. Und das ist so wunderbar. Nicht immer geschehen die Sachen so, wie man es sich wünscht. Aber hier in diesem Fall hat unser Auto, Wasser in die Kolben gekommen und dann konnte es nicht weiter, ein Riesen. Aber trotz allem, es wird zu lange führen, es bleiben 6 Minuten, deswegen müssen wir langsam zuschließen. Aber wie dann Gemeinden, die in diesem Fall kennt, aber auch die man nicht kennt, bereit sind und sagen, ihr seid hier gestrandet, hier habt ihr Kinderstundenräume euch zur Verfügung, könnt ihr da schlafen mit euren Luftmatratzen, deswegen haben wir so ein schönes größeres Auto, da passen die Luftmatratzen alle rein, aber und jede Gemeinde hat eine Küche meistens, ja, ihr könnt hier euch bedienen, fühlt euch frei und das ist wunderbar. Familie Gottes, die sich unterstützen und dann die Predigten Freitag, Samstag, Sonntag übernehmen. Ja, es ist wunderbar, dem Herrn zu dienen. Gottes Arbeit macht man auf seine Weise. Und deswegen seid ihr auch hier zusammengekommen, um für Mission zu beten. Und es ist so schön, dass wir ein Team sein können. Nicht nur wir, sondern allgemein die ganzen Arbeiter. Jetzt in diesem Fall vom Missionswerk Mitternachtsruf. Aber auch über Mitternachtsruf hinaus. Es ist wunderbar, Gottes Eingreifen und sich zu sehen. Schlussgedanke, warte nicht auf den Moment, wo du dich fähig fühlst, Gott zu dienen, weil das wäre Hochmut. Jetzt bin ich soweit. Nein, nein, nein. Aber sondern in der Abhängigkeit Gottes, in Gottes Abhängigkeit, diene ihm heute mit deinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Aber belasse es nicht dabei, sondern bereite dich auch heute vor für die Herausforderungen von morgen. Und das ist ein Gedanke, den solltest du mitnehmen. Ja, ich möchte dem Herrn dienen, mit dem, was ich bin und habe. Aber ich möchte nicht da stehen bleiben. Ich möchte mich anstrengen, um Gott besser zu dienen. Und Gott wird dich segnen. Gut, wir wollen uns bessern. Also nächstes Mal streiche ich das eh. Ja? Also das ist praktische Verbesserung für das Morgen, wo es Gott uns heraus. Die Welt braucht Jesus und Jesus möchte dich gebrauchen. Und die ganz große Frage ist, bist du bereit? Und jetzt zum Abschluss, da es ja eine Gebetsstunde ist, ja, es gibt noch so viele Gründe, Danke zu sagen, das ist jetzt nur allgemein. Ja, wir danken in erster Linie für Jesus Christus, denn das hat zur Folge, zur Bitte, dass sein Heil bekannt und erkannt wird in aller Welt, in Argentinien. Ihr habt jetzt viel über Argentinien, aber besonders viel auch über Bolivien gehört. Das ist nur ein Fenster über weltweite Gemeinde, für die Gemeinden, für die Lehre, für die Leitenden, denn sie werden meistens angefochten vom Satan, ja, weil wenn sie die Leiter haben, für Gottes, für Vorbilder, für uns selber als nächste Vorbild, für Gottes Handeln, für Beständigkeit und Wachstum in der Gnade, für Möglichkeit, für gute Nutzung dieser Möglichkeit, danken für Gottes Segen, für die Ausbreitung dieses Segens wäre dann die Bitte. Argentinien, Familie Schäfer, Familie Beize und so weiter, deswegen habe ich die Punkte gesetzt. Tut mir leid, dass es jetzt so schnell ging, aber ich würde mich freuen, wenn wir unser Haupt neigen und wenn 2 oder 3 Leute beten würden und so. Amen. Amen.